diesem halben Jahr setzen wir uns im Rahmen des Bibelseminars mit Themen der systematischen Theologie auseinander. Und ich möchte heute passend dann auch zum weiteren Verlauf des heutigen Abends über das Thema der Ruf des Evangeliums und die wirksame Berufung sprechen. Und ich beginne dabei mit dem ersten Punkt. Ohne Ruf des Evangeliums könnte niemand gerettet werden. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir aufschlagen. Römer 10, Vers 14. Da steht: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Römer 10, da schreibt ja Paulus, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und dann schreibt Paulus in Vers 13, und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und jetzt kommt die große Frage, ja, wie kommt denn ein Mensch überhaupt auf die Idee, Jesus Christus als Herrn anzurufen? Das fragt Paulus. Wie aber sollen sie den anrufen, an den sie gar nicht glauben? Oder wie soll denn jemand glauben, wenn er gar nie etwas von Jesus gehört hat? Und wie sollte jemand etwas von Jesus hören, wenn es gar niemand gibt, der ihm davon erzählt? Ganz logische Fragen. Es geht hier also um die Rettung. Und es geht darum, wie entscheidend wichtig es ist, dass wir den Ruf des Evangeliums weitergeben. Und die Frage ist jetzt, worin besteht dieser Ruf des Evangeliums? Grundsätzlich gehören zum Ruf des Evangeliums drei Elemente. Das erste Element ist die Erklärung der Heilstatsachen. Dann gehört dazu eine Einladung, Jesus Christus in Buße und Glaube zu antworten. Und es gehört auch noch die Verheißung der Vergebung und des ewigen Lebens dazu. Es geht hier bei diesem Ruf um drei Elemente. Und ich möchte diese drei Elemente mit euch betrachten. Zuerst die Heilstatsachen. Was muss ein Mensch wissen, damit er darauf reagieren kann? Zunächst einmal muss der Mensch wissen, dass Gott der Schöpfer ist. Gott ist unser Schöpfer, er hat uns geschaffen, wir sind sein Geschöpf. Und dann ist ganz wichtig, dass die Menschen erfahren, dass wir von Natur aus Sünder sind. Dass wir alle gesündigt haben. Kindern sagt man vielleicht, du hast Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen. Oder wie auch immer man das erklärt. Sitzen alle im gleichen Boot. Und dann, die Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Es gibt eine Strafe, die wir alle verdienen. Und schließlich, Jesus Christus starb, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Das Verständnis und die Zustimmung zu diesen Wahrheiten reichen aber nicht aus. Es ist wichtig, dass wir das wissen, da zustimmen. Aber es braucht auch noch eine Einladung. Und die Bibel ist vor allem im Neuen Testament voller Einladungen. Da ist zum Beispiel Jesus, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder Johannes weist darauf hin, wie wichtig es ist, Jesus aufzunehmen, dass wir Gottes Kinder sind. Oder Offenbarung 3,20, da sagt Jesus zu diesen lauwarmen Gliedern der Gemeinde in Laodicea, öffnet eure Tür, ich will hineinkommen. Und dann vielleicht so 5, 6 Verse vor Schluss, Offenbarung 22, 17, da sprechen die Gemeinde und der Heilige Geist gemeinsam, das ist noch spannend, der Heilige Geist und die Gemeinde sprechen gemeinsam, kommt und nehmt vom Wasser des Lebens umsonst. Einladung. Was bedeutet es aber, wenn jemand diese Einladung annimmt? Dann tut er Buße und er glaubt. Wer Buße tut, der hält nicht länger an der Sünde fest. Er entsagt der Sünde. Manchmal hört man heute, wie so in der Theologie, so das System, Du musst nur glauben, du musst keine Buße tun, denn Buße tun wäre ein Werk. Aber ich halte das für eine falsche theologische Lehre. Sondern ich bin überzeugt, Buße und Glaube gehören immer zusammen. Es gibt Bibelstellen, da erscheint nur die Buße und kein Glaube. Und es gibt Bibelstellen, da erscheint nur der Glaube und keine Buße. Und manchmal erscheinen beide im gleichen Vers. Aber wenn nur das eine erscheint, ist das andere immer mitgemeint. Weil niemand kann Buße tun, ohne zu glauben. Und jeder, der glaubt, tut Buße. Das heißt, er kehrt um. Er lässt seine Sünden los, er möchte nicht in dieser Sünde weiter verharren. Jesus hat zu niemandem gesagt, folg mir nach und sündige weiter. Er hat gesagt, komm, folge mir nach und lass dein altes Leben hinter dir. Glaube, das meint, ich halte es für wahr und ich vertraue. Ich nenne das eine Ganzhingabe. Und das ist immer ganz schön, wenn ich das erleben darf, wie ein Mensch sagt, und Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben. Beim ersten Mal, wo das jemand sagt, nennt man das vielleicht Bekehrung und dann ganz normales Gläubigsein. Jesus, du darfst mein Leben ganz haben. Das ist die Einladung. Dann gehört auch die Verheißung zu diesem Ruf des Evangeliums. Nämlich, dass wir denen, die wir einladen, auch verheißen, wenn du Buße tust und zum Glauben kommst, dann schenkt dir Gott ganz sicher Sündenvergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus selbst hat uns verheißen, dass wenn wir glauben, dann erhalten wir das ewige Leben. Johannes 3, 16, ihr kennt ihn bestimmt alle auswendig. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dann verheißt Jesus auch noch, dass wir gewiss sein dürfen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 37. Also wenn wir Buße tun und glauben, dann dürfen wir gewiss sein, mir sind meine Sünden vergeben worden, ich habe das ewige Leben geschenkt bekommen. Und jetzt möchte ich dich fragen, erinnerst du dich noch an den Moment, als du zum ersten Mal den Ruf des Evangeliums gehört hast? Vielleicht ist das schon sehr lange her. Vielleicht war es auch gar nicht so klar, wann das erste Mal war. Vielleicht war es ganz oft. Vielleicht war das irgendwann bei einer Evangelisation. Manche sagen mir, damals bei Wilhelm Pals oder damals bei Bill Graham oder damals bei Beat Abri oder damals, weißt du noch, und so. Und vielleicht war dein erstes Mal irgendwo in einem Gottesdienst. Oder vielleicht in einem Jungskilager. Oder bei deinen Eltern, sie haben dir Geschichten erzählt. Plötzlich hast du es verstanden. Oder beim Jesusfilm. Das ist auch so ein Moment, der ist mir noch so ganz, ganz tief im Gedächtnis. Ich war in der 5. Klasse. In den Ferien haben wir eines Abends den Jesusfilm gesehen. Das hat mich tief bewegt. So dieser klassische Jesusfilm da. Oder vielleicht hat Jesus, oder hast du den Ruf des Evangeliums zum ersten Mal gehört in einem Glaubensgrundkurs? Oder beim Lesen eines Buches, vielleicht auch der Bibel? Oder wo auch immer. Und jetzt, wenn du dich so daran erinnerst, gab es damals in deinem Leben so wie den äußeren Ruf, nehme ich an, so irgendjemand, wahrscheinlich ein Freund, ein Prediger, Evangelist, was auch immer, vielleicht, so wie ein äußerer Ruf. Aber gab es nicht auch in deinem Leben wie einen inneren Ruf, so etwas, was in deinem Herzen passiert ist da? Irgendwie, vielleicht warst du vorher kritisch und dann wurde etwas verändert im Herz. Ich kenne Menschen, die sagen mir, also vor ein paar Jahren habe ich noch ganz anders gedacht. Und jetzt, irgendwie hat sich da etwas verändert. Damit es zu einer Bekehrung kommt, braucht es in der Regel ein Doppeltes. Es braucht so wie den äußeren Ruf, und dann eine innerliche Veränderung. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt heute. Zur wirksamen Berufung im Unterschied zur allgemeinen Berufung. Und ich lese dazu Römer 8, Vers 30. Da steht, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Da heißt, die er aber vorherbestimmt hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und tadellos seien. In seiner Liebe hat er das getan, können wir nachlesen. Epheser 1, Vers 4. Also Gott hat uns, bevor er das erste Wort gesprochen hat bei der Schöpfung, hat er uns schon auserwählt. Ein unglaublicher Gedanke. Und jetzt steht aber hier bei Paulus ganz etwas Spannendes. Er sagt, aber die er da vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Okay, so weit, so gut, aber jetzt steht da weiter. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, alle. Und er verherrlicht sie. Und wir reden hier von der wirksamen Berufung Gottes. Also wenn er vorherbestimmt und beruft, dann werden diese Menschen auch gerecht. Im Neuen Testament gibt es zwei verschiedene Gebräuche von Berufung. Es gibt so wie den Gebrauch der allgemeinen Berufung. Jesus sagt mal, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Damit meint Jesus, alle diejenigen, die die Einladung erhalten, sind berufen. Alle Menschen, die die Einladung hören. Es geht dort so ums Hochzeitsmahl, wo eingeladen wird und dann sagt Jesus am Schluss, nachdem einige abgelehnt haben, viele sind berufen, eingeladen, aber nur wenige auserwählt. Das ist die allgemeine Berufung. Die gilt allen Menschen. Alle sollen den Ruf des Evangeliums hören. Diese allgemeine Berufung, die geschieht äußerlich. Und viele lehnen diese Berufung auch ab, diese Einladung zum Heil. Es gibt aber auch noch die wirksame Berufung. Das, was Paulus vor allem meint unter Berufung. Man kann vielleicht ganz grob sagen, Jesus hat eher so das obere Verständnis, so die allgemeine Berufung. Für ihn ist jeder Mensch berufen grundsätzlich. Und bei Paulus, so wie er den Begriff Berufung benutzt, meint er damit nur diejenigen, die den Ruf auch angenommen haben, also die Erwählten. Und so schreibt Paulus zum Beispiel an die Berufenen Jesu Christi, Römer 1,6. Diese Erwählung, die geschieht durch Gott. Und es sind nur wenige Menschen, die diese wirksame Berufung erleben. Nämlich nur diejenigen, die den allgemeinen Ruf hören und darauf mit Buße und Glauben reagieren. Und diese wirksame Berufung, die geschieht innerlich. Es ist nämlich der Heilige Geist, der bei der äußeren Berufung wie in unserem Herz etwas bewirkt. Die Sündenerkenntnis. Und wenn das der Heilige Geist tut, dann meint Paulus nach Römer 8,30, dann wird die immer wirksam sein, wenn der Heilige Geist wirkt. Also das wird nicht abgelehnt. Es gibt also wie zwei Berufungen. Die allgemeine Berufung, die können wir ablehnen. Aber wenn Gott in unserem Herz drin wirkt, dann wollen wir das nicht mehr ablehnen. So komme ich zu einer Definition der wirksamen Berufung. Die wirksame Berufung ist ein Handeln Gottes des Vaters, der durch die menschliche Verkündigung des Evangeliums spricht, in der er Menschen in einer solchen Weise zu sich selbst einlädt, dass sie mit dem rettenden Glauben antworten. Das ist wirksame Berufung. Gott, der Vater, wirkt in der Art und Weise, dass Menschen auch antworten, dem rettenden Glauben. Weil es die wirksame Berufung Gottes gibt, ist das Gebet so entscheidend wichtig in der Evangeliumsverkündigung. Denn wenn Gott nicht an den Herzen wirkt, dann ist alle Evangeliumsverkündigung, sag's mal so, für Katz. Dann können wir so viel rufen, wie wir wollen. Wenn Gott nicht innerlich auch ruft, dann bringt's nichts. Denn Jesus selbst hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Johannes 6,44. Also wir reden, wir verkündigen und dann, wenn der Heilige Geist wirkt, dann geben Menschen Antwort. Und wisst ihr, wir können so viel evangelisieren, wie wir wollen. Und ich hoffe, wir evangelisieren auch viel. aber wir dürfen nicht erwarten, dass der große Teil dann einfach gerade in Jubelstürme ausfällt und sagt, juhu, ich freue mich, ich bekehre mich, sondern Gott muss wirken letztlich. Dazu ein biblisches Beispiel, wahrscheinlich kennt ihr Lydia, Apostelgeschichte 16, ganz spannende Geschichte. So, Paulus geht nach Philippi, er verkündigt das Evangelium, in Terminus Technici gesprochen, also in diesem Fachbegriff, er ruft den Ruf des Evangeliums. Und dann heißt es ja, Apostelgeschichte 16, 14, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und ich bin in der privilegierten Situation, ab und zu evangelisieren zu dürfen. Und besonders erfolgreich erlebe ich das bei Teenagern und Kindern. Und ich erinnere mich noch, als ich 18 war, ging ich mit einem anderen Gemeindeverband, ging ich in ein Kinderlager. Ich habe dort die Leiter nicht so gekannt, ich wurde da von einer Kollegin mitgenommen. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn ich schon die Chance habe, dann nehme ich an einem Abend einfach so die ältesten Teenager so in diesem Kinderlager zusammen so mit meinem anderen Gruppenleiter, meiner Kollegin, waren da so 3-4 Leiter und alle anderen haben gar nichts davon gewusst, was wir da machen. Das war so typisch 18-jähriger Matthias, macht einfach mal. Und dann habe ich da evangelisiert mit Aufruf und so und wurde auch darauf reagiert. Und ein Mädchen so, vielleicht 15-jährig, hat mir dann ein halbes Jahr später geschrieben, damals noch per Amazon, und sie hat mir dann geschrieben, weißt du, an diesem Abend, da wurde es mir so warm ums Herz. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, ihr kennt mich. Also, ja. Es war besonders, das so zu hören. Und das ist so für mich so ein Beispiel dafür, wenn Gott irgendwie das äußere Wort innerlich wie wirksam macht. An dieser Stelle möchte ich noch eine Anmerkung zum Thema Erwählung machen. Es ist nämlich immer so, wenn ich über das Thema Erwählung rede und nachdenke, dann merke ich, oh, da komme ich irgendwie an meine verstandesmäßigen Grenzen. Es ist für mich irgendwie so, wie wenn ich einem Geheimnis auf der Spur bin, das ich nie so ganz wirklich ergründen kann. Ja, also es geht hier um Erwählung, Gott erwählt und so, er tut es und wie ist das mit dem freien Willen? Mir kommt da eine Aussage eines Professors von mir in den Sinn, der hat mal gesagt, wenn wir ins Geheimnis der Erwählung hineinblicken, ist das wie ein Blick in die Sonne. Das ist eine unglaubliche Herrlichkeit, aber man wird blind dabei, je länger man hineinblickt. Und man wird so blind, dass man dann plötzlich spekuliert und Dinge denkt, die vielleicht gar nicht richtig sind. Und deshalb, ich mache es für mich ganz einfach. Ich halte mich an die Bibel, dort wo es klar ist, auch wenn ich das vielleicht gar nicht zusammenbringen kann. Das ist vielleicht so ein synoptisches Denken, das hier nötig ist. So. Und auf der einen Seite glaube ich zutiefst daran, Gott ist souverän. Er ist der Handelnde. Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Er ist der Schöpfer, ich bin Geschöpf. Er wählt. Ich kann nicht entscheiden, wen und wie er das macht. Ich kann nicht entscheiden, wie man gerettet wird. Also es gibt manchmal so Gläubige, die sagen, aber ich kann mir unmöglich vorstellen, dass Gott das... Und ich sage, ja, ja. Und wenn es trotzdem so ist, dass Gott diesen Weg der Rettung wählt mit dem Kreuz? Wenn es trotzdem so ist, dass Menschen verloren gehen? Er ist der Töpfer, ich bin nur der Ton. Er kann erwählen, wie er will. Andererseits bin ich aber auch zutiefst davon überzeugt, dass unsere menschliche Entscheidung bedeutungsvoll ist. Nachfolge ist immer freiwillig. Also ich kenne kein Beispiel in der Bibel, wo Jesus gesagt hat, so, jetzt nehme ich dich in Ketten und ich schleife dich mir nach, du folgst mir jetzt nach, ob du willst oder nicht. Nein. Das ist auch heute noch so. Ich kenne niemanden, der sagt, ah, ich muss Jesus nachfolgen, es tut es einfach, ich habe gar nichts dagegen unternehmen. Also bei mir ist es hier umgekehrt. Ja, es ist immer freiwillig. Gott manipuliert uns nicht. Gott schenkt unser Wollen. Wer Jesus nachfolgt, der will ihm nachfolgen. Und Gott schenkt das Vollbringen. Und ich halte diese beiden Dinge einfach nebeneinander. Gott ist souverän, unsere menschliche Entscheidung ist bedeutungsvoll. Jetzt noch zum dritten Punkt. Wie rufen wir? Und mit wie rufen wir, meine ich, als FEG Aarau? Wir haben also gesehen, dass sowohl unser Rufen wie auch das Wirken Gottes wichtig sind. Beides muss zusammenkommen. Unser Rufen, unser Wirken als Gläubige und Gottes Wirken. Und deshalb wollen wir in der FEG Aarau beiden Aspekten hohes oder großes Gewicht geben. Sowohl unseren evangelistischen Bemühungen wie auch dem Gebet, dass Gott wirkt. Beides ist uns sehr wichtig. Und heute Abend möchte ich jetzt zum Schluss uns noch einmal an unsere Strategie erinnern, die wir haben als FEG Aarau. Ich habe das auch schon eingeblendet und schalte dazu auf Vollbild für euch zu Hause. Und möchte euch noch einmal daran erinnern, wie unsere Strategie aussieht. Und zwar haben wir wie so zwei Säulen der Evangelisation. Das ist zum einen die Verkündigungsevangelisation und zum anderen sind das unsere Glaubensgrundkurse. Und zu dieser Verkündigungsevangelisation gehört natürlich auch die vorbereitenden Gottesdienste gehören dazu oder auch die Mobilisation, dass wir sagen, ladet ein oder dass wir dann auch plakatieren und dass wir einladen auf der Straße und dass wir auch bei den Briefkästen Werbung machen. Und so, und ich weiß übrigens auch von Menschen, die haben mal einen Flyer erhalten in den Briefkasten und besuchen heute, ein paar Jahre später, immer noch treu unsere Gottesdienste. Einfach durch einen Flyer für die Evangelisation. Plötzlich gemerkt, da gibt es ja noch eine Gemeinde, ich gehe dort mal hin. Ja, die Verkündigungsevangelisation haben wir vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr, in der Regel im Frühling. Seit ein paar Jahren gibt es im Herbst auch wie einen Schwerpunkt noch, ein Konzert oder Josef Müller-Tage oder wie auch immer. Das alles wird ergänzt, unser evangelistisches Bemühen, durch verschiedene Angebote. Das können evangelistische Angebote sein oder auch Angebote mit einem evangelistischen Anliegen, wie zum Beispiel der Gottesdienst. Im Gottesdienst haben wir nicht ein evangelistisches Angebot, aber es ist ein Angebot, wo wir auch das Anliegen haben, dass Menschen eingeladen werden können und zum Glauben kommen. Oder der Jugendgottesdienst, ein evangelistisches Angebot. Aperotalk, ein niederschwelliges evangelistisches Angebot. Frauenfrühstück ist auch ein Angebot für Frauen, das auch evangelistisch sein soll. Nächsten Samstag sind anscheinend ein Drittel der Frauen außenstehende Frauen, die dabei sind. Freut mich sehr. Dann hatten wir Straßeneinsätze während vielen Jahren. Es ist schade, dass es die im Moment formell nicht mehr gibt von unserer Gemeinde aus. War auch ein evangelistisches Tool. Dann haben wir Kleingruppen, Hauskreise. Das ist auch für Leute aus unserer Gemeinde, aber es darf auch mal jemand dazu sitzen, oder? Und da Jesus Christus so kennenlernen. Und dann haben wir so viele weitere Angebote wie Jugendgruppe 60 plus und so weiter, die durchaus für unsere Gemeinde sein sollen, aber wir uns auch wünschen, dass Menschen dazukommen können. Alle diese Angebote sollen dazu führen, dass sich Menschen bekehren, nennen wir das. Also Buße tun, glauben, sagen, Jesus, ich folge dir nach. Nach der Bekehrung folgt die Taufe, denn die Bekehrung ist ja innerlich unsichtbar und soll äußerlich sichtbar durch die Taufe zum Ausdruck gebracht werden. Und wir wünschen uns dann natürlich, dass Menschen Anschluss finden an eine Gemeinde bei uns, dass es zur Gemeindemitgliedschaft kommt und jemand sagt, ich zähle mich hier verbindlich dazu, ich ordne mich hier ein, ich gehöre dazu. Nun, unsere Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, die bei uns zum Glauben kommen, die kommen zum Glauben durch die Glaubensgrundkurse. Vor allem diejenigen, die heute noch dabei sind. Und deshalb ist unser primäres Ziel mit den Angeboten auf der linken Seite nicht unbedingt, dass sich Menschen bekehren, sondern dass sich Menschen für den Glaubensgrundkurs anmelden. So führen wir Evangelisationen durch, was manchmal kaum, vielleicht ein, zwei Bekehrungen nur gibt oder fast keine. Aber es melden sich dann Menschen für den Glaubenskonkurs an. Also wir stellen uns das so vor, wir laden ein, kommen an diese Verkündigungsevangelisation, Menschen sind berührt und wollen noch mehr hören. Und das führt dann dazu, dass sich diese Menschen bekehren. Genauso soll in jedem Angebot der Gemeinde soll es passieren, dass Menschen da sind, Jesus wie ein bisschen wie kennenlernen, sich für den Glaubenskonkurs anmelden und dort dann in aller Tiefe von Jesus Christus erfahren. Ganz ausführlich und dann die Gelegenheit bekommen, mit Buße und Glaube zu reagieren. Jetzt sagen mir manchmal gewisse, ja, aber diese Verkündigungsevangelisation da im Großen, die wir da im Frühling jeweils durchführen, die ist doch nicht mehr zeitgemäß und es gibt doch tausend andere Möglichkeiten und so. Und ich sage dann jeweils, aber diese Verkündigungsevangelisation ist für uns als Gemeinde strategisch unglaublich wichtig. Denn diese Evangelisation einmal im Jahr, die befruchtet alles andere in unserem Gemeindeleben. Die, einmal im Jahr machen wir uns Gedanken dazu, hey, deine Mitmenschen, Gott liebt die unglaublich fest. Und wir erinnern uns daran und wir laden sie ein, wir beten für sie, wir denken an sie. Und das befruchtet alles in unserer Gemeinde, dass wir Menschen retten wollen. Menschen zu Jesus führen wollen. Meine Erfahrung ist folgende. Gemeinden, die diese Evangelisationen wie abgeschafft haben, weil es nicht mehr zeitgemäß ist oder warum auch immer, da stelle ich fest, dass die in der Gefahr stehen, alles evangelistische Bemühen wie ja, brach liegen zu lassen. Oder man hat dann wie keinen Moment mehr, wo es sichtbar wird und dann merkt man, dass der evangelistische Lebensstil auch gar nicht mehr da ist. Hingegen solche evangelistischen Momente können wie einen Schub geben im Leben, dass man zu einem evangelistischen Lebensstil kommt. Es gibt so einen Grundsatz auch in Gemeinden, das ist die evangelistische Entropie, die bedeutet, dass in einer Gemeinde automatisch immer alles nach innen gerichtet ist. Automatisch. Und wenn man nach außen wirken will, muss man Energie investieren, weil eine Gemeinde dreht sich immer automatisch um sich selbst. Da muss man gar nichts dafür tun. Das passiert einfach. Und ihr wisst ja selbst, wenn man sich immer nur um sich selbst dreht, dann wird es einem Sturm und dann kommt es zu einem Gestürm. Das passiert leider sehr schnell, wenn man nicht mehr den Blick nach außen hat, dass man dann innen drin anfängt zu stürmen. Genau, deshalb sind für uns als Gemeinde auch Verkündigungsevangelisationen ganz wichtig. So, das zum Bibelseminar heute. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel verlassen hast, dass du Mensch wurdest, weil ich dir wichtig bin, weil wir dir wichtig sind. Deshalb hast du Energie investiert, du hast alles gegeben, bist sogar für mich gestorben, hast für mich gelebt. Und Jesus, du hast es bestimmt in deinem Ratschluss als Töpfer, als Schöpfer, dass wir deine Werkzeuge sind, diesen Ruf des Evangeliums weiterzugeben. Du könntest Menschen auch ganz anders retten. Du bräuchtest uns nicht und ich bin überzeugt, der Erfolg wäre dir größer, wenn du uns nicht benutzen würdest. Aber du möchtest es so. Und Jesus, ich bitte dich für mich, für uns als Gemeinde, dass wir deine Werkzeuge sind. Dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Und dass wir erleben dürfen, wie Menschen diesen Ruf annehmen, weil du zu unserem äußeren Ruf auch innen drin einen inneren Ruf schenkst. Amen.